die Angreifer sind nicht mehr eben so diese sogenannten Script-Kiddies da um die Ecke, die so ein bisschen mal rumhacken. Das ist eine romantische Vorstellung aus der Vergangenheit. Wir haben es jetzt mit organisiertem Verbrechen zu tun.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Hand aufs Herz, sind Sie vielleicht mal auf eine gefälschte Mail hereingefallen, haben unbedacht auf einen Link geklickt oder irgendwo im Internet Ihre Daten eingegeben, wo Sie es besser nicht getan hätten? Seien Sie beruhigt, so geht es vielen, vielen Menschen. Mein heutiger Gast arbeitet daran, dass es nicht mehr so viele mehr werden und hat mit diesem Konzept in wenigen Jahren ein Unternehmen mit über 350 Mitarbeitern aufgebaut. Wie das gelungen ist, berichtet er im Podcast. Mein Name ist Manuel Heckel, viel Freude beim Gespräch.
Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast und begrüße ganz herzlich Niklas Hellemann, Gründer und CEO von SoSafe, einem Kölner Cybersecurity-Unternehmen, was alles hintersteckt, wird uns berichten. Hallo Niklas.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Vielen Dank, dass du da bist. Niklas, ich versuche bei allen meiner Gäste einmal sozusagen am Anfang zu verstehen, was denn ihr Lieblingsort in der Stadt ist in Köln. Wie sieht es bei dir aus?
Das ist schwer, weil ich bin natürlich, also ich bin sehr gerne in Köln unterwegs. Ich würde fast sagen, es ist der Brüsseler Platz. Mhm. Das ist für mich so das schlagende Herz von Köln. Oh Gott, andere Fädel sagen wahrscheinlich jetzt um Gottes Willen, es ist der Eigelstein oder irgendwas anderes. Aber das ist tatsächlich für mich einer der Plätze, wo ich sehr gerne bin.
Mhm. Und auf der anderen Seite, welcher Ort würdest du sagen, hat in Köln besonders großen Verbesserungsbedarf?
Das habe ich Frau Reker auch schon mal gesagt, ja, in einem Interview. Also für mich sticht immer so ein bisschen der Ebertplatz natürlich heraus. Mhm. Also ich glaube, das muss man gar nicht erklären. Ne? Den könnte man viel schöner entwickeln. Viel ist geplant oder war geplant, aber man sieht immer noch sehr viel Beton.
Ja, ne? Ja. Ich hatte gerade beim Querlesen auf eurer Homepage schon mal gesehen, dass bei dir im Profil, glaube ich, auch steht, dass du einige Zeit auf Hawaii verbracht hast. Stimmt das?
Das ist in der Tat wahr. Ich habe da studiert oder man sagt so, versucht zu studieren. Nein, natürlich, ich habe da ganz normal im Rahmen des Studiums gelebt in Honolulu habe dort natürlich ganz viel über verschiedene Kulturen kennengelernt, aber eben auch mein Studium vorangetrieben, so in dem Bereich Organisationswissenschaft.
Mhm, okay, aber trotzdem wieder zurück nach Köln gekommen.
Zurück nach Köln, erstmal nach Bonn. Ich habe in Bonn studiert, Psychologie und bin dann erstmal wieder nach Bonn zurück und ich finde Bonn nach wie vor eine wunderschöne Stadt. Meine Eltern wohnen auch da. Mhm. Aber irgendwann wird das natürlich auch so ein bisschen klein, ne? Und dann schaut man nach Köln.
Ja, und das hilft mir nochmal, die Brücke zu verstehen, weil Psychologiestudium wird man ja vielleicht nicht auf den ersten Blick mit der IT-Welt in Verbindung bringen und Cybersecurity vielleicht auch nicht. Wie sah der Weg aus?
Ja, ich war in meinem Leben eigentlich immer so der Exot, überall. Mhm. Überall, wo ich war. Und das hat sich am Anfang des Berufslebens gezeigt. Ich war ja erstmal, habe ich so einen kleinen Ausflug in die Unternehmensberatung gemacht. Ich war über 6 Jahre bei der Boston Consulting Group. Und da ist man als Psychologe auch ziemlich exotisch, wobei eigentlich ganz passend. Und das Gleiche gilt natürlich für uns hier auch. Aber wenn man auf den zweiten Blick natürlich guckt, was wir auch tun, dann beschäftigen wir uns ja mit der Psychologie im Rahmen der Cybersicherheit, also mit dem Faktor Mensch. Und da gibt es eben auf der Angreiferseite ganz viel Psychologie. Also die Angreifer machen das seit Jahrzehnten fast schon, dass sie uns manipulieren oder eben verstehen, ne, worauf fallen die Leute rein, worauf sind sie besonders gut zu triggern. Aber auf der Verteidigungsseite eben genauso. Also wir helfen ja mit unserer Plattform, Menschen zu sensibilisieren und ihre digitalen Selbstverteidigungsfähigkeiten zu stärken. Und da schöpfen wir komplett aus dem Ganzen, aus der Zauberkiste der Psychologie.
Ja, jetzt ist sozusagen für viele ja der normale Weg aus der Unternehmensberatung eher in den Konzern. Was war der Anlass für euch oder für dich und euch, 2018, glaube ich, dann SoSafe zu gründen?
Ja, also ich glaube, was für uns drei, wir sind ja drei Gründer, absolut gilt und uns auch total verbindet, also unabhängig davon, dass wir sehr unterschiedliche Hintergründe haben, dass wir sehr stark dadurch motiviert sind, was zu bauen, zum einen, das aber mit ganz vielen anderen Leuten zu tun und damit eben auch die Welt so ein bisschen zu verbessern. Das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, aber tatsächlich war das für uns sehr wichtig. Wir hatten am Anfang so einen kleinen Ausflug gemacht ins betriebliche Gesundheitsmanagement, da wollten wir Mitarbeitenden helfen, gesünder zu sein. Haben dann aber gesehen, der Markt, der ist jetzt nicht ganz so leicht, weil man da eben auch viele Firmen hat, die gar nicht so ein Budget damit verknüpfen. Ja. Und dann haben wir eben aber auch, und ich habe so ein bisschen so einen Hintergrund auch in Cybersecurity, gesehen, dass dieser Faktor Mensch sehr stark ist oder ein großes Problem ist und dass man da eben auch mit Befähigung, mit Empowerment und mit Training auch Menschen eben helfen kann. Und das war für uns auch sehr wichtig.
Mhm. Jetzt hast du das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement angesprochen, auch glaube ich so ein Thema, was in den letzten paar Jahren nochmal enorm an Bedeutungszuwachs erlebt hat. Genau das gleiche, glaube ich, analog ja für die Cybersecurity. Mhm. Was war das für eine Welt, klingt jetzt ein bisschen blöd, die 4-5 Jahre noch zurückzugehen oder 5-6 Jahre, aber gerade da hat sich ja viel getan. Was war das für eine Welt?
Ja. Also ich muss sagen, dass natürlich das Angriffsniveau war noch auf einem niedrigeren Level. Es war aber trotzdem schon da. Es war den Firmen natürlich nicht so ganz bewusst, glaube ich. Und dass es da auch was zu tun gibt. Was sich natürlich sehr stark verändert hat, und das, ich glaube, können wir alle sagen, in den letzten 3 Jahren ja im Grunde, ist die Welt noch mal ein wenig digitalisierter geworden. Also wir sind viel vernetzter als noch vor 3,5 Jahren. Wir machen jetzt hybrides Arbeiten. Es gibt kein Unternehmen, was nicht irgendwie in dieser hybriden Welt, also jetzt nicht unbedingt der Remote-Welt, aber in der hybriden Welt angekommen ist. Wir kommunizieren über Messenger-Tools, auch im Berufsleben. Also das hat, glaube ich, enorm zugenommen. Und das hat gleichzeitig natürlich auch dieses Angriffslevel oder das Angriffspotenzial erhöht. Das können wir auch zeigen. Wir machen ja auch regelmäßig Studien und publizieren einen Report, unseren Human Risk Review. Und da haben wir schon vor Corona haben wir eine Analyse gemacht, wie sich zum Beispiel zentralisierte versus dezentralisierte Unternehmen unterscheiden in ihrer Anfälligkeit für Phishing-Angriffe. Ja. Und da haben wir gesehen, dass tatsächlich die eine Remote Workforce hatten, angreifbarer waren.
Okay, damals schon, ja. Mhm. Okay. Und wenn man jetzt guckt, also gerade auch, würde ich sagen, in den letzten Monaten kamen noch mal mehr Nachrichten auch an die Öffentlichkeit. Ich erinnere mich jetzt an Continental, die Massen von Daten verloren haben. Einige Jahre zurück liegt schon auch so Zulieferer wie Leoni, die 40 Millionen, glaube ich, an die falsche Adresse überwiesen haben, weil jemand sich als Chef ausgegeben hatte. Haben die Angreifer gewonnen?
Also ich glaube, von Gewinnen und Verlieren zu sprechen, ist vielleicht so der falsche Blickwinkel, weil es ist eben ein laufender Kampf. Ne? Und also es ist eine laufende Herausforderung, an die wir uns einfach gewöhnen müssen. Und so wurde, glaube ich, auch in der Vergangenheit, also 5 bis 10 Jahre zurück, da wurde IT-Sicherheit eher so als vielleicht Einmalprojekt gesehen oder man muss da vielleicht ein bisschen was machen. Viele Unternehmen haben auch gar nicht investiert. Und das hat sich eben auch mit dem Schub der Digitalisierung und der stärkeren Vernetzung verändert. Viele Unternehmen heutzutage sehen IT-Sicherheit auch ein bisschen so als Digitalsteuer. Und so würde ich es eben auch sehen. Wir sind vernetzter, wir profitieren davon. Es gibt viele, viele Vorteile davon. Aber es wäre jetzt naiv zu glauben, dass wir eben nur einmal was machen müssen und dann ist das Thema IT-Sicherheit gelöst. Mhm. Weil die Angreifer, und das ist eben auch so ein bisschen die Wahrheit, was sich auch verändert hat, die Angreifer sind nicht mehr eben so diese sogenannten Script-Kiddies da um die Ecke, die so ein bisschen mal rumhacken. Das ist eine romantische Vorstellung aus der Vergangenheit. Wir haben es jetzt mit organisiertem Verbrechen zu tun. Gestern war, glaube ich, ein Artikel von dem Leiter von Interpol im Spiegel, wo auch nochmal gesagt wurde, es ist organisiertes Verbrechen. Die haben ein hohes Budget. Das sind teilweise firmenartige Konstrukte, die hunderte Millionen Dollar verdienen im Jahr. Und natürlich ist klar, dass sie sich auch professionalisieren.
Jetzt hast du gesagt, ihr fokussiert auf den psychologischen, auf den menschlichen Aspekt bei der Cybersicherheit. Was sind denn die psychologischen, die menschlichen Faktoren, die Einfallstore vielleicht, die Unsicherheiten, die gerade in der Regel eigentlich mal ausgenutzt werden?
Ja, das ist auch so ein bisschen so die Vorstellung, die man früher hatte. Ja, der Hacker, der hackt sich so in die Systeme rein. Und in vielen Fällen ist das sicherlich auch der Fall. Oder wir haben sehr technische Bedrohungen wie so Supply Chain Hacks, wo dann irgendwie in eine Software, die viele Unternehmen nutzen, irgendwas eingeschleust wird. Am Anfang von solchen Prozessen steht aber häufig eben dieser Faktor Mensch. Und warum ist das so? Also das kann eine Phishing-E-Mail sein, das ist irgendeine Form von Social Engineering. Du hast Leoni da erwähnt, aber es gibt auch viele andere Fälle, wo das gar nicht so technisch war, sondern wo eigentlich tatsächlich eher sogar das Manipulieren im Vordergrund stand. Und warum machen die Angreifer das? Weil es natürlich einfach ist. Und also wie gesagt, wenn wir sagen, wir haben es eben mit betriebswirtschaftlich agierenden Organisationen zu tun, die uns da angreifen, dann nehmen die natürlich einen sehr effizienten Weg in so ein Unternehmen. Und das ist eben der Faktor Mensch sehr häufig, wobei ich eben jetzt, und das möchte ich unterstreichen, eben nicht sage, der Mensch ist die Schwachstelle, sondern im Gegenteil, der kann Teil der Verteidigung sein. Aber die Angreifenden gucken sich eben genau an, was ist ein effizienter Weg in möglichst viele verschiedene Zielorganisationen. Und die haben sehr unterschiedliche technische Aufstellungen, aber Menschen, die funktionieren immer ganz ähnlich.
Jetzt kennt vielleicht der eine oder andere aus seinem beruflichen oder privaten Mail-Eingang die gefälschten Mails von Sparkassen, von Indiba, von PayPal, wie auch immer. Jetzt seid ihr ja ganz nah dran wahrscheinlich. Was beobachtet ihr gerade? Was sind die neuen Tricks, mit denen man versucht, die Leute rumzukriegen?
Ja, es ist erschreckend, wie viel von dem einfachen Zeug, sage ich jetzt mal, immer noch funktioniert. Also wir leben jetzt ja auch in einer Zeit, wo wir mit ChatGPT Texte generieren können. Es gibt auch Studien darüber, dass auch diese Generative AI-Modelle sehr, sehr überzeugend Phishing-Mails schreiben können. Mhm. Das alles sehen wir aber noch gar nicht in der freien Wildbahn, wie wir sagen, sondern wir sehen tatsächlich noch diese ganz einfachen Sachen. Also viel von diesen Flächenangriffen, wo es einfach zum Beispiel darum geht, Neugier zu wecken. Mhm. Also der Scan vermeintlich vom Scanner aus der Vorstandsetage. Funktioniert wunderbar, hat, glaube ich, eine Klickrate bei unserer Datenbank von 50%.
Also das heißt, jeder zweite fällt drauf rein.
Am Anfang, wenn er noch nicht sensibilisiert wurde, jetzt zum Beispiel durch unsere Plattform. Wir haben in Corona-Zeiten, als das ausgebrochen ist, ganz stark gesehen, wenn du zum Beispiel einfach nur das Wort Corona in eine Betreffzeile reinpackst, dann erhöht sich die Klickrate massiv. Ja. Und dahinter steckt eine Relevanz. Also wir haben auch zur WM jetzt gesehen, dass natürlich da wieder thematisch die WM ausgenutzt wurde, ist etwas, was wir bei jeder WM sehen. Mhm. An Weihnachten sehen wir einen Spike in solchen Themen. Und das funktioniert immer noch wundervoll und geht meistens dann auf fast alle Mitarbeitenden von Unternehmen. Es gibt aber auch gezieltere Attacken. Das ist was, was wir sehr deutlich oder was wir auch jetzt sehen, dass gezielt einzelne Menschen in Unternehmen angeschrieben werden, aber jetzt gar nicht mit so überzeugenden, besonders tiefgehenden E-Mails, wo man sagt, okay, da haben die jetzt auch groß recherchiert. Das Gezielte geht eher darum, dass die nicht beim Spamfilter dann aufploppen, sondern dass sie eben nur so kleine Nadelstiche bei besonders so High-Value-Targets hinterlassen, eben vielleicht jemandem aus der Geschäftsführung oder eben jemand, der vielleicht umfassende Zugriffsrechte hat. Damit verknüpft ist auch noch ein weiteres Thema, was wir sehr stark sehen. Das sind so diese Remote-Tools. Also viele nutzen ja jetzt Messenger-Tools wie Teams oder Slack oder eben Lösungen, die uns eben das Remote-Arbeiten ermöglichen. Und da sehen wir gezielt Angriffe, um diese Nutzerdaten, also diese Credentials dafür rauszukriegen, weil wenn ich natürlich einen Zugang... Also
wenn ich einen Benutzername und Kennwort habe, komme ich weiter.
Und dann habe ich da nochmal die Möglichkeit, nochmal tiefer reinzugehen. Und das haben wir bei Firmen gesehen, wie bei Uber zum Beispiel, die so gehackt wurden, oder Rockstar Games, ein großer Spielehersteller. Da sind die dann über Slack reingegangen. Und interessanterweise bei Uber haben sie dann auch gesagt, so, ihr seid gehackt worden. Und die meisten Mitarbeitenden dachten, das wäre ein Witz.
Ach so, oh, okay. Ja, wahrscheinlich ist ihnen irgendwann das Lachen vergangen.
Relativ zügig.
Das heißt aber, es ist wahrscheinlich eben oft, steht dann dieser Faktor Mensch, wie auch immer, oder von welcher Seite auch immer, dann am Anfang von so einem etwas ausgefeilteren Angriff? Oder worum geht es den Angriff?
Genau, also es gibt natürlich so ganz genaue Zahlen dazu nicht. Ja. Wir wissen, dass man sagt, so 9 von 10 Angriffe haben eine Komponente. Mhm. Und wenn man sich so auf diese Angriffsprozesse, eben wenn man die sich genau anguckt, dann ist es tatsächlich häufig so, dass es am Anfang steht. Also viele angreifen, also wenn man auch zum Beispiel White-Hat-Hacker, das sind die ethischen Hacker, die eben guten Firmen per Auftrag hacken, wenn die anfangen, und wir hatten jetzt einen sehr bekannten da, der Jamie Woodruff, den hatten wir auf unserer Human Firewall-Konferenz, der hat auch gesagt, die ersten Schritte, die er macht, ist meistens eben dann Phishing, um da Credentials rauszukriegen oder auch mal dann irgendwie sich als Handwerker verkleiden und in eine Bank einfach reinrennen. Mhm.
Die gelbe Warnweste,
mit der man
überraschend weit kommt. Ja. Ihr habt ja eine große Plattform aufgebaut, werden wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, was da alles hintersteckt. Aber zumindest so zwischendrin, was sind denn die Punkte, auf die man achten kann, sei es eben auch privat oder im beruflichen Kontext, um nicht quasi der Neugier zu verfallen und bei Corona Informationen kurz zu klicken?
Ja, da werde ich natürlich häufig gefragt, was sind die 3 Tipps?
Ja.
Wenn es diese 3 feststehenden Tipps gäbe, dann bräuchte es unsere Lösung nicht, weil die Angriffe haben natürlich auch sehr vielfältig geworden. Deshalb sensibilisieren wir unsere Kunden oder die Endnutzer von den Kunden natürlich mit so laufenden Angriffen und versuchen sie auch immer wieder mit neuen Angriffen vertraut zu machen. Aber es gibt natürlich so ein paar Kernpunkte. Und es ist ein bisschen kriminologisch. Man sollte sich zum Beispiel das Motiv mal vor Augen führen. Also Phishing-E-Mails heutzutage, nach Stand der Technik heute, die möchten ja immer was. Oder der Angreifer möchte was von dir. Der möchte, dass du irgendwo draufklickst, um zum Beispiel Passwortdaten von dir zu bekommen. Dann ist da eine Fake-Login-Seite dahinter. Er möchte, dass du irgendwas installierst, dass vielleicht dann direkt was verschlüsselt wird. Und das sind eigentlich so die beiden größten, wichtigsten Vektoren. Und wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, dann kann man schon vielleicht ein bisschen genauer gucken und vielleicht auch die eine oder andere Unregelmäßigkeit erkennen. Wobei es eben auch mittlerweile perfekt gemachte Mails gibt, aber so an bestimmten Themen wie Anhang oder Link könnte man es dennoch erkennen. Man müsste aber ein bisschen genauer nachgucken. Mhm. Und das ist so ein bisschen das Thema. Was ist das Ziel von dieser Mail? Dann sind auch Themen, die wir besonders häufig sehen, wird Zeitdruck erzeugt zum Beispiel oder wird überhaupt Druck erzeugt? Kommt das, du hast den sogenannten CEO-Fraud angesprochen,
bei Leonie,
da kommt dann vom Vorstandsvorsitzenden oder von der Vorstandsvorsitzenden, kommt dann eine Mail und ganz schnell muss ein geheimes Projekt umgesetzt werden.
Keiner was sagen.
Genau. Ja, okay. Und dann daran kann man es vielleicht auch ein bisschen sehen. Natürlich, klar, es gibt auch Unregelmäßigkeiten, aber so der Leitsatz, es ist ein Rechtschreibfehler drin, dann ist es auch Phishing oder umgekehrt, wenn es perfekt ist, dann kann es kein Phishing sein, das stimmt natürlich nicht mehr. Mhm. Und dementsprechend ist auch ein dritter Hinweis, den ich immer gebe oder wozu ich die Leute aufrufe, ist, sich eben auch damit zu beschäftigen, also sich auch mal Angriffe anzugucken. Bekannte Phishing-E-Mails gibt es ganz viele, man kann da einfach nach googeln und sich dann mal anzugucken, wie sahen die denn aus, ne, haben die eine besondere Sprache genutzt, zum Beispiel haben die eine persönliche Anrede. Kürzlich hat ein guter Freund von mir mir eine weitergeleitet und war dann auch so ein bisschen aufgeregt und habe gesagt, guck mal, da ist gar keine Anrede drin. Mhm. Der weiß gar nichts über dich, kann also eigentlich nicht sein.
Mhm. Okay. Wie sieht das dann in der Praxis aus? Du sagst so ein bisschen, es ist schwer zu wissen, welche eben falsch ist oder ob der Kollege aus der Buchhaltung vielleicht wirklich Probleme mit der Rechtschreibung hat. Wie sieht das aus? Wie trainiert ihr die Leute? Also ihr habt ja eine riesen Plattform, ich hatte nochmal gesehen, 1,7 Millionen Nutzer tatsächlich schon.
Ja, fast 2 Millionen, ja.
Ja, was machen die mit euch oder mit euren Plattformen?
Ja, sie interagieren mit der Plattform laufend, das ist so ein ganz wichtiger Schritt, glaube ich, oder wichtig als übergreifendes Thema, weil früher war das eben so ein One-Time-Topic, da hat man mal einmal im Jahr hat man mal eine Pflichtunterweisung durchgeführt und dann hat man das unterschreiben lassen und das war's dann. Das ist wieder so der Punkt aus der Lernpsychologie, wissen wir, das kann eigentlich gar nicht funktionieren, weil wir das schon bei Schulkindern vor 70 Jahren eigentlich uns angeschaut haben, dass die dann eigentlich nach einer Woche alles wieder vergessen haben. Das heißt also, unsere Plattform interagiert laufend mit den Endnutzenden. Und der erste Schritt ist natürlich, ich muss erstmal vermitteln, worum geht's eigentlich? Was ist das Thema? Warum ist Security wichtig? Was kann passieren, wenn wir da nicht alle mithelfen? Und was sind auch wirklich die Verhaltensweisen, die zu einer Absicherung des Unternehmens führen? Also einen Passwortmanager nutzen, dann lernen, bestimmte Phishing-Muster zu erkennen. Mhm. Und das überführen wir dann in dem zweiten großen Modul dann eben auch in ein Training. Also da geht es ja wirklich auch um Kompetenzen zu erlernen, wirklich auch diese, wir sprechen in der Psychologie von Heuristiken, dieses gesunde Bauchgefühl zu entwickeln. Und wir wissen eigentlich, wie wir das machen, nämlich durch Training. Und deshalb schicken wir wiederholt immer wieder ganz verschiedene Angriffe und schauen dann eben auch, wie wird reagiert. Wenn dann mal drauf hereingefallen wird, sagen wir natürlich nicht, oh Gott, ne, das hätte ja jeder sehen können. Nee, wir haben ja auch sehr schwierige dabei. Aber dann zeigen wir nochmal die Mail, wie sie war in so einem kleinen Lernmodul. Und dann wird man nochmal so durchgeführt. Und dann sieht man nochmal in der Situation, wo man auch aufmerksam ist, aha, daran hätte ich es erkennen können. Und wir können dann eben auch zeigen, dass diese Klickraten über verschiedene Gruppen von Menschen runtergehen. Und, das ist mir noch viel wichtiger, der dritte Punkt, sich dann eben auch aktiv am Melden beteiligen. Wir haben so ein Meldetool, das zeigt einem auch nochmal so ein bisschen so das Risikoprofil von den Mails. Und wenn man dann damit meldet, dann sehen wir das eben auch und können eben zeigen, und unsere erfolgreichsten Kunden haben einen sehr, sehr hohen Anteil von Mitarbeitern, die laufend sich dann eben beteiligen, an der Aufmerksamkeit.
Verdachtsfälle mal an die IT-Sicherheit weiterschicken oder wie auch immer.
Ja. Das stärkt dann eben auch die sogenannte Resilienz oder senkt das Risiko eben auch dauerhaft.
Ja. Wie schafft man das im ersten Schritt hinzukriegen, dass die Mitarbeiter der Unternehmen, die euch einsetzen, dann überhaupt mitmachen, weil es ist ja oft so ein bisschen die nächste Schulung und haben wir schon immer so gemacht und jetzt auch noch das, klicke ich 5-mal durch, fertig.
Ja, also man konkurriert natürlich so in dieser Screentime. Das Problem haben wir aber gar nicht so, weil das Problem von Cybercrime ist so allumfassend. Und häufig ist es eine ganz einfache Kommunikation, beziehungsweise so sehen das auch die meisten Mitarbeitenden. Das ist ja eigentlich ein Mehrwert, den der Arbeitgeber dort einem gibt. Ne? Ich werde ja privat genauso angegriffen oder meine Familienangehörigen werden genauso angegriffen. Das heißt, eigentlich schätzen das alle. Jetzt kommt aber noch ein bisschen der Punkt natürlich dazu, warum es uns jetzt eigentlich gibt. In der Vergangenheit waren diese Pflichttrainings eben häufig sehr trocken, weil sie hatten ein Ziel, nämlich das Häkchen zu setzen. Aha, ich habe ein Pflichttraining gemacht. Und da sind viele Mitarbeitende natürlich ja ein bisschen gebrannte Kinder, sage ich mal. Und bei uns, und das monitoren wir auch sehr eng und optimieren auch unsere Plattform immer weiter, ist das End-User-Feedback extrem positiv. Und wie gesagt, wir optimieren unsere Plattform vor allem eben auch auf dieses End-User-Feedback, dass wir eben sagen, es ist ein Pflichttraining bei vielen Unternehmen, aber es muss ja nicht deshalb langweilig sein. Es kann relevant und spannend auch sein und spaßig und unterhaltsam. Mhm.
Apropos gebrannte Kinder, man sagt ja auch, dass die meisten Unternehmen erst das Thema IT-Sicherheit dann ernst nehmen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, irgendwie mehr oder minder. Wie erlebt ihr das? Also wie hat sich auch da über die 5-6 Jahre jetzt die Nachfrage entwickelt und auch die Motivation, sich vielleicht an euch zu wenden?
Ja, also das hat sich natürlich erhöht und kann man nicht genau sagen, ist das denn immer, wenn jemand gehackt wurde, dass er dann erst nachguckt. Was ich häufig sehe, ist eben auch, wenn zum Beispiel Wettbewerber oder auch nur Unternehmen aus einer angrenzenden Industrie sehr deutlich gehackt werden, dann ist das Thema sehr häufig dann in der Vorstandsetage angekommen und dann wird gefragt, okay, was machen wir denn eigentlich? Und ich meine, wir sehen ja auch, dass viele Firmen sich jetzt zertifizieren lassen. Also es gibt ja so Sicherheitsframeworks, wo man dann eben auch nachweisen kann, dass man bestimmte Schritte macht. Da ist Mitarbeitersensibilisierung auch immer Teil von. Mhm. Und deshalb sehen wir da eine sehr deutliche Zunahme der Aufmerksamkeit aus den oberen Führungsetagen, was, glaube ich, vor 10 Jahren nicht der Fall war. Mhm. Da war das eher so ein nerviges Thema. Jetzt sagt man, machen wir was und wir wollen auch wirklich sehen, was wir tun. Und wir beteiligen uns auch. Das ist etwas, was unsere erfolgreichsten Kunden sehr, sehr stark machen. Da ist dann bis eben in die oberste Führungsriege sind auch alle beteiligt und zeigen, das ist ein wichtiges Thema. Mhm.
Und sagen auch Bescheid, wenn sie auf die falsche Mail geklickt haben?
Ich hoffe, ja. Ich sehe es natürlich im Einzelfall nicht. Aber auf jeden Fall. Ne? Und sie sehen eben auch einen absoluten Sinn dann eben in solchen Maßnahmen. Hm.
Das heißt aber auch tatsächlich, dass wenn mal wieder ein großer Fall auftaucht, ist das für euch ein gutes Argument?
Also wir sehen das natürlich so, dass wir sagen, ja, das Problem wird immer größer und wird auch sichtbar größer. Und gut, dass es uns gibt. Weil wir eben auch eben an der, ja zumindest, ich will jetzt sagen, Verkleinerung des Problems, ich weiß nicht, aber zumindest was dagegen stellen. Und für mich ist dabei eben auch eine Sache super wichtig. Ich habe es mit diesem gerade angesprochenen guten Freund, da haben wir dann drüber gesprochen, warum das denn eigentlich kein Angriff sein kann. Und diese Phishing-Mail war wirklich psychologisch sehr perfide gemacht. Da wurde mit ganz starken Emotionen gearbeitet. Und das einfach zu erklären und dann auch jemandem die Angst zu nehmen oder jemanden eben auch nicht zu einem Opfer werden lassen, ist eine ganz starke Motivation, die auch unsere Mitarbeitenden haben. Weil natürlich haben wir auch einen wirtschaftlichen, also wir haben natürlich einen Return on Invest und wir schützen oder wir können das Risiko senken und auch damit Jobs schützen, aber wir verhindern Opfer. Und wer einmal mit jemandem gesprochen hat, der mal auf so eine Phishing-Mail reingefallen ist oder vielleicht sogar überwiesen hat oder es sind Arbeitsplätze gefährdet worden und wir haben ja Firmen, die dann wirklich wochenlang stillstanden, der weiß, das macht was mit den Menschen halt auch psychologisch oder emotional. Die sind dann plötzlich ganz, ganz, ganz skeptisch, haben ein Riesenvertrauensproblem und wenn man das verhindern kann, und man kann nicht 100% aller Fälle verhindern, aber wenn man das verhindern kann, ist das, glaube ich, eine ganz, ganz starke Motivation.
Wo stehen wir da, was sozusagen das Grundniveau angeht? Also eben, es ist präsenter, man hat die paar Tipps vielleicht schon gehört hier und da, aber wie entwickelt sich das voran?
Also ich glaube, es hat sich natürlich viel getan, weil viele Menschen nun das Thema Phishing oder das Phänomen Phishing einfach kennen. Also ich glaube, vor 5 Jahren mussten wir sehr deutlich noch erklären oder vor 4 Jahren mussten wir noch erklären, was das eigentlich ist. Und ich habe kürzlich eine SMS von meinem Vater bekommen, der hat mir einen Screenshot geschickt von einer SMS, die er bekommen hat und das war so ein, so ein Enkeltrick im Grunde und er hat es erkannt. Ne? Also ich meine, der war immer schon sehr technologisch sehr interessiert und hat auch ein hohes Skill-Level, aber das muss das Ziel sein. Wir sehen zum Beispiel, das ist auch etwas, was bei unserem Human Risk Review rausgekommen ist, dass wir uns aber jetzt nicht verlassen können, dass jetzt die Digital Natives alle kommen und das plötzlich alles kennen, weil wir eben auch gesehen haben an unseren Zahlen, dass tatsächlich die jüngeren Generationen häufiger klicken als die älteren Generationen.
Okay. Und das unbedarfte Klicken vielleicht mehr so aus dem Alltag gewöhnt ist irgendwie.
Wir wissen natürlich nicht genau, wir haben bestimmte Erklärungen dafür, genau. Also das ist das eine, wir wissen auch, dass natürlich Digital Natives, die sind auf anderen Plattformen unterwegs, die sind viel unbedarfter mit Daten teilen. Aber ich habe auch so eine Hypothese, dass also meinen ersten Computer, den habe ich mir selber zusammengebaut. Das musste ich auch, das ging nicht anders. Und dann ist er immer abgestürzt. Und dann musste ich da Arbeitsspeicher nachrüsten. Also ich musste mir eine Vorstellung darüber bilden, was passiert eigentlich in diesem grauen Kasten. Und heute wachsen wir natürlich, oder die jüngeren Generationen wachsen mit Technologie auf, die sehr weit fortgeschritten ist. Also ein iPhone stürzt jetzt eigentlich sehr, sehr, sehr selten ab. Und dann vertraut man vielleicht der Technologie auch nochmal ein bisschen mehr.
Ja, okay. Jetzt, genau, seid ihr mit eurem Angebot und mit diesem Thema Awareness, das sozusagen nochmal an Bedeutung gewonnen hat, besonders in den letzten Jahren. Generell ist die IT-Sicherheitsbranche ja durchaus schon ein paar Jährchen älter, auch gut sortiert, auch mit deutschen Anbietern und Co. Wie war es denn, wie ist es denn, sich da auch durchzusetzen, abzusetzen als, ja, erstmal zumindest auch ein Startup quasi, was jetzt noch wahrscheinlich am Anfang noch keinen so großen Track Record hatte?
Ja, ich war erstaunt. Also wir haben natürlich unsere allerersten Kunden, die sind vielleicht auch so Early Adopter, weil nicht nur waren wir ein junges Unternehmen, sondern wir waren auch mit einem Thema unterwegs, was eigentlich damals noch nicht so in den Köpfen der Menschen angekommen war. Und wir haben viele, viele Kunden aus unseren allerersten Tagen, die sind immer noch bei uns. Und da muss man schon sagen, cool, dass die dann das Thema auch so erkannt haben und dann eben auch uns so einen kleinen Vertrauensvorschuss gegeben haben. Jetzt sind wir Marktführer im Dachmarkt. Die Situation ist eine ganz andere. Aber ich muss sagen, ich war da überrascht, so ein großes Problem hatten wir da gar nicht, dann auch diese Akzeptanz zu finden. Im Gegenteil, wir haben auch das ein oder andere, sagen wir mal, traditionelle Security-Unternehmen auch aus Deutschland, die uns dann eher auf diesen Weg auch gefolgt sind und auch in diesen Markt aufgebrochen sind.
Okay. Jetzt, du hast gesagt, ihr seid in wenigen Jahren zum Marktführer in natürlich einer neuen und auch wachsenden Branche, aber Marktführer eben geworden. Was ist denn jetzt der Plan? Also wir reden jetzt über 6 Jahre, die vergangen sind. Was passiert in den nächsten 6?
Es sind erst 4,5 Jahre
vergangen. Also, ja. Stimmt, richtig, genau.
Klar, genau. Aber genau, also es ist natürlich so, dass wir jetzt sagen, wir haben damals uns hingesetzt und gesagt, wir haben ein Problem erkannt. Und wir haben dazu eine Hypothese entwickelt, ganz am Anfang, wie man das löst. Und ein paar Sachen habe ich schon beschrieben, also dass man eben Menschen empowern muss, statt ihnen einfach nur Dinge in den Kopf herunterzuladen, dass man das möglichst mit Fokus auf User Engagement, also ne, dass es eben spannend ist und die Menschen dann auf der Plattform sich bewegen, machen muss, also da eben auch aus der Psychologie schöpft, dass man es auch einfach machen muss für die Bedienenden auf Firmenseite. Und das ist eine sehr starke Hypothese und die sehen wir eben auch, dass die Markt extrem gut ankommt. Das hat uns dann auch diese Führerschaft ermöglicht. Und wir sehen jetzt aber auch, dass der Markt eben oder überhaupt das Awareness-Level insgesamt noch relativ am Anfang steht. Das haben wir jetzt in unseren Kernmärkten so, das sehen wir aber auch in vielen anderen Ländern so. Und dementsprechend haben wir Anfang des letzten Jahres oder so im Q2 dann eben auch unsere Internationalisierung gestartet. Das heißt, wir haben Büros geöffnet in London, Paris und Amsterdam, auch in Berlin. Und haben da jetzt eben vor allem den europäischen Markt im Fokus. Und da entwickelt sich das wunderbar, weil da sind genau die gleichen Herausforderungen. Die Angreifenden machen das da ganz ähnlich. Okay. Die Firmen sind ähnlich aufgestellt.
Es gibt keinen anderen niederländischen Hacker-Strategie.
Genau, quasi. Sprache ist natürlich eine Sache. Wir waren immer schon sehr lokalisiert oder hatten unsere Lösungen auf verschiedenen Sprachen verfügbar, weil wir sehr große Kunden hatten, die international oder multinational aufgestellt
waren. Und das heißt Europa oder auch noch darüber hinaus?
Auf jeden Fall auch darüber hinaus. Ja. Das ist kein, also das muss man ja auch immer ein bisschen in so einem Timing sehen. Also ich würde nicht sagen, dass weltweit es irgendwo vielleicht Geografien gibt, die das Problem schon gelöst haben.
Okay, ja. Jetzt ist, glaube ich, ziemlich genau ein Jahr her, da habt ihr auch noch eine größere Finanzierungsrunde verkündet. Was ist denn sozusagen auch da dein Plan, wenn man es über das Unternehmen nachdenkt? Ist das was eigenständig groß und immer größer werden soll oder passt das auch ganz gut irgendwo an anderen Anbieter?
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
Also sozusagen wisst ihr schon was wo ihr hinwachsen wollt? Also bleibt SoSafe eigenständig oder genau, ist da auch durchaus spannend verkauft
zu werden? Ja, also das ist ja natürlich eine Diskussion, die gerade wieder sehr, sehr stark im Fokus liegt. Also Startups, Scale-Ups, die jetzt nicht unbedingt oder einen langen Weg bis zur Profitabilität nochmal vor sich haben, die im Grunde nur Geld verbrennen und mal gucken, ob das überhaupt irgendwas wird. Wir waren da immer schon nicht konservativ, aber wir waren, sag ich mal, realistisch kaufmännischer, sag ich mal. Wir haben gesehen, es gibt eine große sogenannte Market Opportunity, also also das Problem ist sehr groß und noch ungelöst. Und haben gesehen, dass wir dann sehr von so einer Wachstumsfinanzierung profitieren können. Wir haben aber immer gesagt, das machen wir aber nicht nur, um dann immer weiter und noch eine höhere Bewertung und immer weiter und weiter zu wachsen, sondern das muss, der Business Case darunter, der muss solide sein und das ist er bei uns auch. Dementsprechend haben wir diese Runde geschlossen und können damit wunderbar eben auch die Ziele erreichen, die wir erreichen wollen. ob wir dann am Ende eigenständig werden oder Exit oder Börsengang, das sind ja immer die Fragen, die werden mir sehr häufig gestellt. Ja. Natürlich gibt es dort Szenarien, die man sich anguckt, aber es wäre jetzt absolut nicht zutreffend zu sagen, wir haben den Masterplan und arbeiten nur auf den Stichtag X hin, sondern wir sagen, wir wollen unsere Mission erfüllen, das ist eben diese Stärkung der Selbstverteidigungsfähigkeiten von Menschen. Und wenn wir das in ganz vielen Ländern machen können, wenn wir das mit ganz vielen Menschen machen können, mit einem immer besser werdenden Produkt, dann haben wir eigentlich alles erreicht. Hm.
Wenn ich es wieder von der Homepage tatsächlich die Zahl, 370 Mitarbeiter sind es jetzt oder sogar noch ein paar mehr?
Genau, also Headcount, genau.
Ja. Wie viel davon sind dann noch in Köln und wie viel verteilt?
So grob? Ja, also ganz grob kann man sagen, dass wir wahrscheinlich so 60% in Köln und oder Deutschland haben und so ein bisschen weniger als ein Drittel dann international.
Ja, damit seid ihr ja wahrscheinlich schon unter den größeren bis größten IT-Unternehmen tatsächlich hier in der Stadt, vermute ich mal fast. Wie schwer ist es denn tatsächlich auch da der Personal zu gewinnen, wo ja generell alle klagen und natürlich im Thema IT und IT-Sicherheit noch mehr?
Ja, also absolut. Also und dieser War for Talents, der wird ja auch immer noch weitergehen. Das ist absolut der Fall. Ich sage mal so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Unfair Advantage, weil wir eben diesen Purpose haben. Also das wird für gerade junge Mitarbeiter immer wichtiger, dass man eben auch was macht, was irgendwie einen Sinn hat und nicht ne, einfach nur Geld verdient. Und ich glaube, da ist unsere Mission sehr, sehr, sehr ja, mitreißend. Also mich reißt es zumindest mit und wenn ich mich mit Mitarbeitern unterhalte, dann höre ich auch da eigentlich immer nur eine ähnliche Sache, dass das nämlich sehr motivierend ist, wenn man Menschen dabei hilft, sich sicherer in dieser immer komplexer werdenden digitalen Welt sich zu bewegen. Und dementsprechend würde ich nicht sagen, dass wir da große Probleme haben. Natürlich kämpft man immer wieder um tolle Talente. Aber ich würde sagen, dass da haben wir uns bisher ganz gut geschlagen und ich bin da auch sehr positiv.
Wie sieht es insgesamt aus, wenn du auf den Standort Köln guckst, weil auch da so viele Scale-Ups, also schnell gewachsene Startups, die jetzt eben solche 100, 200, 300 Mitarbeiter haben, gibt es ja auch wiederum nicht. Also was funktioniert gut hier und wo wäre auch noch Luft nach oben?
Ja, also ich bin immer wieder auch erstaunt, dass es eben das nicht so viele gibt. Es gibt viele tolle Firmen, die auch schnell gewachsen sind. Viele oder einige sind auch unterm Radar, die werden dann gar nicht so in der Szene so besprochen. Aber ich finde, der Standort ist sehr viel stärker, als vielleicht das Bild oder die Anzahl der Scale-Ups auch hergeben würde. Wir sind umringt hier von Industrie. Also das heißt, gerade wenn man jetzt zum Beispiel im Bereich B2B oder B2B-Software wie wir unterwegs ist, dann hat man hier viele Pilotkunden, die man am Anfang sehr schnell erreichen kann. Das ist so der eine Faktor, der für ja, so einen Erfolg von so einem Scale-Up eben auch wichtig ist. Und das andere, was dann sehr schnell irgendwann kommt, ist das Talent, der Talentpool. Und gleichzeitig sind wir eben genauso hier umringt von ganz vielen Universitäten und Fachhochschulen und technischen Hochschulen. Also das ist ja eine extrem hohe Dichte hier. Und wir sind verkehrstechnisch extrem gut angebunden mit dem Rest von Europa. Also in Amsterdam und Paris ist man schneller als in Berlin. Und dementsprechend sehe ich hier ganz starke Standortvorteile. Was ich auch immer sage, und wir haben nun eben sehr viele internationale Mitarbeitenden und wir haben Leute aus Dänemark und was weiß ich, wo wir in London ein Büro, wo wir eben sehr moderne Städte haben, mit denen wir auch competen. Und es kommen eben gerade, wenn wir auch gerade in den höheren Bereichen rekrutieren, dann kommen Leute hier in diese Stadt und gucken die sich auch an. Und da finde ich, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Mut, was zum einen die Stadtentwicklung angeht und zum anderen die Mobilitätspolitik. Wir sind um die Ecke und unser Büro haben wir errichtet um die Ecke von der Venloer Straße, die weiterhin die gefährlichste Straße für Fahrradfahrer in Europa bleibt. Und da müssen wir ein bisschen mehr machen. Und es ist natürlich was auch passiert. Wir haben jetzt irgendwie Spuren auf dem Ring für Fahrradfahrer, aber ich vermisse dennoch das Gesamtkonzept und ich vermisse den Mut. Und da sage ich bei jeder Gelegenheit, dass wir das doch eigentlich auch können hier in Köln und einfach ein bisschen uns vielleicht auch, und wenn wir uns nur was abgucken von anderen Städten wie Madrid, die dann tolle Fahrradkonzepte jetzt zum Beispiel aufbauen, weil moderne Talente haben die Möglichkeit, in dieser hybriden Welt auch in andere Städte zu gehen. Und wir kämpfen da eben auch als Arbeitgeber drum, die vielleicht auch hier hinzubekommen. Und da wünsche ich mir noch ein bisschen was. Ja.
Wie hat sich denn deine eigene Rolle eigentlich verändert? Du hast gesagt, am Anfang, ihr habt auch gegründet, weil ihr was bauen wolltet. Jetzt eben, wie gesagt, 370 Mitarbeiter in vielen Städten, Investoren an Bord, wahrscheinlich auch viel den Alltag managen. Wie bist du damit klargekommen?
Ja, also es ist eigentlich recht organisch, man rutscht ja rein. Ich bin ja nicht einfach von außen reingekommen, sondern man kennt dieses Unternehmen, das ist vielleicht auch ein bisschen der Vorteil, natürlich in allen Schritten, die es so, ja, der Wertschöpfung hat und alles, was drumherum ist, natürlich nicht auf diesem Detail- und Komplexitätslevel, in dem das nun unsere Mitarbeitenden umsetzen, aber so dieses Grundverständnis, das hilft einem natürlich dabei und natürlich ist mein Job jetzt insofern auch ganz anders geworden, dass ich natürlich viel mehr Interaktionen mit verschiedensten Teilen der Organisation habe. Und das finde ich auch cool. Wir hatten letzte Woche hier bei Poldi in seiner Straßenkicker-Base hatten wir unseren Produkt-Kick-Off. Das Thema war, glaube ich, zurück in die Zukunft. Und wir hatten so einen DeLorean. Und dann finde ich das natürlich super cool, damit mit ganz vielen Mitarbeitern zu interagieren. Eine Woche vorher hatten wir das Ganze mit dem Sales- und Marketing-Team. Das mache ich jetzt auch wieder mehr, weil ich operativ ein bisschen weiter raus bin, mehr zu interagieren mit verschiedenen Mitarbeitenden und auch Gruppen von Mitarbeitenden und dann da, ja, am Ende ist mein Job zuhören, erklären, auch ein bisschen einstellen, ja, also Menschen einstellen, aber eben dann eben auf C-Level zum Beispiel und natürlich auch mit Kunden interagieren, das macht mir auch großen Spaß. Das hat sich recht organisch angefühlt.
Ja. Und Hand aufs Herz, wann bist du zum letzten Mal reingefallen?
Die Frage hatten wir tatsächlich intern jetzt letztens bei dem Kickoff. Es ist schon lange her. Ich bin mal reingefallen auf eine unserer Simulationen. Das ist aber, glaube ich, in unserem ersten Jahr gewesen. Und das war auch ganz perfide. Da war ein Kunde, auf den wir gewartet haben. Und dann wusste das jemand. Mhm. Und dann war das genau die Bestätigungsmail. Und ich bin natürlich sofort, habe ich da drauf geklickt. Aber seitdem nicht mehr.
Okay, hervorragend. Niklas, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke und für den Besuch bei Wirtschaft Köln Unplugged.
Ja, vielen Dank auch.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Eventuell dient dieser Podcast dir als Erinnerung, in den kommenden Wochen besonders vorsichtig zu sein, wenn seltsam klingende Mails eintrudeln. Wir freuen uns wie immer über Feedback, Kritik oder auch Vorschläge für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Senden Sie die gerne per Mail an podcast@rotonda.de oder auch über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Nächste Woche tauchen wir hier in den Karneval ab. Mein Kollege Stefan Merks hat Judith Gerwing zu Gast. Die ist Unternehmensberaterin in der Session, aber zudem Funkenmariechen der Roten Funken. Über ihre Begeisterung für diese Rolle und die Vereinbarkeit mit dem Berufsleben spricht sie kommende Woche Mittwoch bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald.